Direkt aus Europa, Nummer 319, Seite B.
Deutschlandradio Kultur.
In Menschen und Landschaften, die Erkundungen in Südtirol von Heide und Rainer Schwocho. Die Rebellen in den Bergen heißt ihre Sendung über die deutschsprachige Bevölkerung Südtirols, die auch nach der Abtretung der Region an Italien im Jahr 1918 immer an ihrer österreichischen Identität festgehalten hat.
Ein alter Mann auf der Bank vor seinem Haus. Was für ein hübscher Anblick. Die Füße standen bis über die Knöchel in einem Abfall aus Zweigen, Spänen und Rinde. Neben ihm ein halb geflochtener Korb, in dem sich die Hauskatze die Pfoten putzte. Es war, als würde er schlafen. Das Licht war schön. Ich nahm den Fotoapparat, drückte auf den Auslöser.
Könnten Sie mir ein Foto schicken, hä? Ich tat Ihnen zahlen.
Er hatte mich beobachtet. Das müssen Sie nicht bezahlen, sagte ich. Er schob seinen Filzhut ein Stückchen hoch.
Breitenberger Josef, Oberwinkel Nummer 88, St. Gerdraud, Ultental.
Jetzt konnte ich seine kleinen, listigen Augen sehen. Natürlich schicke ich Ihnen ein Foto. Da lächelte der alte Josef.
Ja, ist richtig. Ja, wenn Sie mir uns schicken, hat die große Freude. Wenn's geht, ja. Vielleicht, dann erlebe ich nicht mehr. Wenn man schon 84 ist, dann ist man schon ziemlich oben. Da ist nicht mehr viel zu spassen. ja, so geht's halt. Ja, ich habe noch mein Lebtag nie das Meer gesehen, nie. Nur im Fernsehen sehe ich das Meer, sonst habe ich es nie gesehen. War nie in einem Flugzeug, nie in einem Schiff, gar nichts.
Wir waren gerade erst angekommen, hatten unsere Taschen ausgepackt, wollten noch einen kurzen Spaziergang ans untere Ende des Gebirgsdorfes machen. Es war Anfang Juni. Oben in den Bergen lag Schnee. Auf den Bauernhöfen unten verbrannten sie trockenes Kraut.
Ma lo per parlare posso parlare ogni cosa e capisco anche tutto. Ma
wo das Ultental liegt? 25 Kilometer südwestlich von Bozen. Wer hinein will, muss sich erst einmal hinauf bemühen. Der Weg führt von Lana den Weinberg hoch, vorbei an einer Burg, die wie ein steinerner Wachhund über der Felsschlucht lauert. Ach so, das hätte ich fast vergessen. Das Ultental liegt in Italien.
Wenn der Mond am Himmel steht.
Das Ultental liegt in Südtirol. Und Südtirol gehört schon seit 85 Jahren zu Italien.
Ja, jetzt redet niemand mehr mit mir, jetzt bin ich zu alt. Da kommt niemand mehr mit mir Italienisch reden. Und früher habe ich halt alles gekannt, Italienisch, jedes Wort. Aber etwas habe ich halt vergessen, jetzt in 24 Jahren. Ist halt ziemlich eine Zeit lang her, dass ich nicht mehr Italienisch spreche.
Josefs Frau zum Beispiel ist nur ein paar Jahre jünger als Josef und sie spricht überhaupt kein Italienisch, obwohl sie doch auch in Italien lebt. Und Josef schreibt kein einziges Wort Deutsch.
Con te ci porta, ci promette l'avvenire. Also wir müssen lernen in die Schule. Italienisch von Mussolini. Und Deutsch haben wir halt nicht gelernt. Ich habe nachher selber gelernt, nur Zeitung lesen. Aber schreiben habe ich nie gelernt, nie.
Zwischen Österreich und Italien liegt Südtirol. Noch nicht Italien, nicht mehr Österreich. So dazwischen. Und die magische Grenze ist der Brenner. Es gab eine Zeit, da war der Brenner ein Gebirgskamm, nicht mehr. Und Südtirol gehörte zu Österreich. Genauer gesagt zur Donaumonarchie. In St. Walburg wohnt einer, der hat noch alles erlebt, erzählte uns Josef. Na, wie es angefangen hat mit der ganzen Sprachverdrehung. Zum Ferdinand von Marsona müsst ihr gehen. Der kann euch alles erzählen. Auf dem Sofa sitzt ein kleiner alter Herr. Maria, seine Frau.
Über deine Kindheit.
Ach so, ja. Ich bin 1915 geboren. Auf den alten Hof da drüben, Nehmann. Und damals war Krieg. Und ich kann mich noch erinnern, dass 1918, da haben wir da unten Korn geschnitten. Und dann hat man über den Berg immer bei schönem Wetter Donner gehört. Und ich habe mir gedacht, wieso, wenn alles schön Wetter ist. Und dann hat es geheißen, jetzt ist der Krieg aus. Und dann hörte ich öfters das Wort Brenner und wusste nicht, was das heißt. Könnte etwas mit Feuer zu tun haben, Brenner.
In die Berge, in die Erde, und dort freit sie mein Herz, wo die Almen des Land wachsen und der Rennt sie an.
Was wussten die Menschen im Ultental über die große Politik? Was wussten sie über geheime Verträge zwischen Italien und den Alliierten? Was über den Preis für Sieg oder Niederlage? Südtirol gehört jetzt zu Italien, sagte man ihnen nach dem Krieg. Wie bitte? Zu Italien? Was sollte ein Ultner Bergbauer denn in Italien?
Und dann bin ich 21 im Herbst bin ich dann in Schule gegangen. Und war noch deutsche Schule. Wir hatten noch die alte Fibel. Der Kaiser ist ein lieber Mann, er wohnt im schönen Wien. Und wäre es nicht so weit von hier, dann ging ich heute noch hin. Und so weiter. Und wir merkten anfangs eigentlich nicht viel. Dann ging es bis 1922 hat dann der Mussolini den Marsch auf Rom gemacht.
Ihr seid jetzt Italiener, sagte Mussolini den Menschen im Ultental. Wie kann ein Deutscher von heute auf morgen ein Italiener werden?
Und dann 26 im Frühjahr, da hat der Lehrer und der Direktor Abschied genommen. Und wie es Herbst wurde, dann kamen wir halt wie gewöhnlich zum Schulgottesdienst und da war keine Lehrperson zu sehen. Und wir sagten halt, wir gehen heim, wenn niemand kommt. Und wie wir herauskamen, dann war da ein ganz fremder Mann mit einem Spitzbart und mit einem schwarzen Hemd und der hat dann angefangen zu reden.
Der fremde Mann mit dem Spitzbart begann zu reden, aber sie verstanden ihn nicht. Der redet Chinesisch, sagte einer, und die anderen kicherten. Aber der fremde Mann fand das nicht komisch. Ein paar Minuten später saßen sie in ihren Bänken.
Der erste, den er hergenommen hat, hieß Josef Müller. Und dann nimmt er ein Wörterbüchel her und schaut eine Zeit lang und dann sagt er, wie du heißen? Und dann sagt er, Josef Müller. Dauci in poi Giuseppe Müller. Wo neute an? Giuseppe Müller. Nein, ich heiße nicht Giuseppe Müller. Dann gibt er auf beide Wangen einen Streich und sagt, wissen jetzt, wie heißen? Dann sagt er nichts. Und dann sagt der Lehrer Giuseppe Müller. Und er sagt Seppe Müller. Das Ju hat er weggelassen. Und dann hat der Lehrer gelten lassen. Bei den Mädchen war es nicht schwierig. Anna blieb Anna und Maria blieb Maria. Und Und die Katharina, war eben auch die Katharina, das war keine Schwierigkeit.
Na, wir haben sie nicht gemocht, die Italiener. Auch manchmal zum Weinen gebracht, eine Lehrerin. So waren wir gehässig gegen die Italiener. Und sie hatten uns auch nicht gemocht. Weil wir vertragen uns heute noch nicht Deutsch und Italienisch. Nie gut. Das ist in allem nur so ein Zwang, müssen wir leben. Und das bleibt so. Jetzt ist da nichts mehr zu ändern.
Am nächsten Morgen brechen wir zu einem Spaziergang in die Berge auf. Manche Höfe sind 5 bis 10 Kilometer vom nächsten Nachbarn entfernt. Früher musste ein einsamer Mensch weit laufen, um einen anderen einsamen Menschen zu treffen. Kaum ein Fremder kam hierher. Ich weiß nicht, warum ich gerade in diesem Moment an den kleinen Herrn von Marsona dachte. Stellen Sie sich vor, hatte der mit spöttischem Blick gesagt, Bayern würde von einem Tag zum anderen von Spaniern regiert. Und Männer aus Andalusien kämen, um den Bayern zu sagen, ihr seid jetzt Spanier, olé. Ich weiß noch, ich wollte ihm eine Frage stellen, aber seine Ohren empfingen meine Frage nicht. Am dritten Tag unserer Reise besuchen wir Alfred Lösch. Er erklärt den Vergleich so.
Und die Karabiniere, die hierher gekommen sind, das waren vielfach Südländer. Die Südländer sind noch unterschiedlicher als meinetwegen ein Carabiniere aus Oberitalien.
Mussolini wollte alles, was deutsch ist, aus Südtirol verbannen. Kein deutsches Wort durfte mehr gesprochen werden. Kein deutscher Name durfte irgendwo auftauchen. Selbst die Grabkreuze ließ er von den Gräbern entfernen.
Italien ist für uns eigentlich ein Nachbarland. Wir fühlen das immer noch, dass das ein Nachbarland ist. Italien ist ein schönes Land. Wir kennen auch die Bewunderung Italiens seitens des großen deutschen Dichters Goethe. Er hat Italien über alles gepriesen, das Land, wo die Zitronen blühen. Und wir wissen aber auch, dass Italien klimatisch gesehen ein langgezogener Streifen ist, der große Unterschiede mit sich bringt. In der Bevölkerung, in der Lebensweise, Lebensanschauung. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Es wird überall schön sein. Solange sie uns in Ruhe lassen, werden wir sie immer respektieren. Und die italienischen Gäste, die hierher kommen, sind recht willkommene Leute, sofern sie nicht so viele Pilze sammeln.
Aber da gibt es auch andere Geschichten. Man sitzt bei Tisch, die Eltern, die Kinder, Großmutter, Großvater. Da rutscht einem der Kinder ein Wort heraus. Grazie. Was hast du da eben gesagt? Alle starren auf das Kind. Aber der Lehrer, in meinem Haus wird Deutsch gesprochen. Überall Feindsprache, je nachdem, an welchem Ort du bist. Abends im Arnstein. Wie viele Italiener leben im Ultental? Frage ich David, den Wirt. Keine, sagte er. Oder doch? Wartet mal, der Apotheker in St. Walburg, der müsste Italiener sein. Und der Italienischlehrer, aber sonst wüsste ich keinen. Wir sind 8 Tage im Ultental und fast jeden Tag gibt es irgendein Ereignis. Am Samstag ist Dorffest in St. Pankraz. Alle Vereine sind angetreten. Die Freiwillige Feuerwehr, der Schützenverein, die Musikkapelle, die Bläser, die Bienenzüchter, die Bäuerinnen, der Gesangsverein, der Alpenverein. Alle in ihren Trachten. Verkleidung? Nein. Selbst die jungen Leute tragen sie wie ihre zweite Haut. Die Trachten passen in die Landschaft. Am Sonntag ist Erstkommunion in St. Gertraud. Das ganze Dorf ist erschienen. Die Leute hier mögen die Kirchen. Sie finden sich pünktlich zur Messe ein, um zu singen, um dem Herrn Pfarrer zu lauschen, um dem Herrgott zu danken, aber vor allem, um sich zu treffen.
Herr Jesus Christus, du bist jetzt mitten unter uns.
Am Mittwoch sehen sich die Frauen bei der Frühmesse. Danach gehen sie zu David und nehmen ein Frühstück.
Jetzt gehen wir auf die Olmen, wo's viele ganz lang geht.
Am Donnerstag treffen sich die Männer vom Gesangsverein im Weinkeller von Markus Schwienbacher. Die Männer singen deutsche Volkslieder. Die passen in die Landschaft. Nach dem Singen wickelt Franz den Speck aus dem Papier. Klaus hat in Meran einen Weinballon gekauft. Georg hat das Schwein großgezogen, von dem Franz den Schinken gemacht hat. Julius nicht zu vergessen. Julius holt immer das Bauernbrot. Sie trinken Rotwein. Am Donnerstag trifft sich der gemischte Kirchenchor. Er probt geistliche Lieder. Danach gehen sie auf ein Glas Wein zu David. Sind sie hier alle eine verschworene Gemeinschaft? Es gab eine Zeit, da herrschte Unfrieden im Ultental. Damals, als Mussolini den Südtirolern anbot, heim ins Reich zu gehen. Damals, als die einen Ja und die anderen Nein sagten. Damals, als die Weggeher als Verräter beschimpft wurden, die Dableiber als Italiener. Heute sind manche Familien immer noch zerstritten. Aber weil damals über 80% fürs Weggehen stimmten und der Krieg dazwischen kam, ließ Mussolini wieder deutsche Schulen zu. Anna kam 1941 in die Schule. Sie hatte keinen Italienischunterricht mehr.
Ich habe im Dachboden, da stand eine Kiste ganz im Eck drüben. Und dann hat die Mutter gesagt, da sind nur Hexenbücher drin. Und dann wollte ich erst recht schauen, was drin ist, nicht? Und dann fand ich noch nur ein ganz zerfleddertes und auch nicht vollständiges Buch, so dünnes Ding da, war nur noch übrig geblieben, Italienisch. Und hab's beim Hüten mitgenommen und hab's da ausgelernt. Und da war drinnen gestanden, wenn ich in einem Geschäft bin, wenn ich auf dem Bahnhof bin, wenn ich eine Reise mache. Und halt alles solche Lebens, was so geschehen könnte. Und jetzt habe ich diese ganzen Sachen auswendig gelernt. Und nur mit diesem bisschen, was ich da auswendig gelernt habe, bin ich in ein ganz italienisches Hotel gegangen arbeiten. Und bin nicht schlecht durchgekommen. Das ging gut.
Wir fahren nach Bozen. In die Provinzhauptstadt taucht man ein und ist gleich in ihr verschwunden. Die Autos, die Busse, die Menschen. Ein nicht abreißender Strom. Die Stadt wirkt südländisch leicht. Im Batzenstübchen treffen wir Hans-Karl Peterlini. Was ist Südtirol, fragen wir ihn.
Was ist Südtirol? Der Name für die kleine Welt, in der ich aufgewachsen bin. Also, ich kannte ja nur den Bahnhof in den späten 60er, Mitte 60er Jahren. Da war einfach noch viel los auf Bahnhöfen. Ja, und da drinnen ein kleiner Bub, der sich am liebsten auf die Apfelbäume verzogen hat. Die waren auch noch groß. Früher konnte man auf Apfelbäume steigen, jetzt würden die armen Apfelbäume zusammenknicken wie Bohnenstangen. Das war Südtirol.
Hans Karl, das klingt deutsch. Peterlini, das klingt italienisch. Ja, mein Großvater Giovanni Peterlini ist aus dem Trentino nach Südtirol gekommen, sagt Hans Karl. Dort gab es Arbeit. Die Südtiroler Weinbauern wussten die Fähigkeiten eines italienischen Kellermeisters zu schätzen. Da gehörte Südtirol noch zu Österreich.
Und mein Vater wuchs da einfach ganz normal auf. Als einer der größeren Buben war halt der Sohn vom Kellermeister und nicht vom Bauer. Und der fühlte sich eigentlich nicht als Italiener.
Eduard, der Sohn von Giovanni Peterlini, lernte die Schwienbacher Anna aus dem Ultental kennen. Er nahm sie zur Frau. Und weil der Familienname italienisch war, gaben Anna und Eduard ihrem Sohn zwei deutsche Vornamen. Karl vom Großvater Schwienbacher aus dem Ultental, Hans von Großvater Peterlini aus dem Trentino. Oder sagen wir, Hans ist die deutsche Version von Giovanni. Hans Karl wurde direkt am Brenner geboren. Sein Vater war dort Bahnhofsvorsteher. Der Brenner.
Und auf der anderen Seite,
immer wenn seine Mutter später über jene Zeit erzählte, dann bekam ihre Stimme einen wunderbar warmen Klang. Sie liebte diesen Ort. Sie mochte die Leute, die sich hier tummelten. Österreicher, Südtiroler, Italiener, die auf der einen oder der anderen Seite der Grenze lebten, mal hier, mal dort in ein Gasthaus gingen, das eine hier, das andere dort einkauften, mal diese, mal jene Sprache sprachen. Grenzgänger allesamt. Ein wunderbares Gemisch.
Ein Gemisch, das immer auch schwer erträglich ist. Irgendwie neigen Menschen dazu, irgendwie lieber alles klar zu haben. Und wenn da ein bisschen Unordnung ist, ja, ein bisschen unordentlich ist Südtirol auch. Auch im Umgang mit der eigenen Geschichte. Und dann eben diese Neigung, ach, das müssen wir doch wieder in Ordnung bringen.
In jenem Jahr 61, als Hans Karl auf die Welt kam, hörten die Eltern jeden Tag Radio. Die Stimmen der Sprecher waren erregt und klangen so, als sei die Lage ernst. In den Tälern wurden Strommasten in die Luft gesprengt. Überall hörte man das Wort Attentat. Jeden Tag neue Meldungen. In Südtirol war die Hölle los.
Ich sehe da Fotos von mir im Familienalbum, wo ich mit zwischen auf dem Schoß von Soldaten sitze, die aber ihr Gewehr in der Hand haben und das Bajonett aufgepflanzt.
Autonomie. Wenn zu jener Zeit drei Erwachsene aufeinander trafen, dann redeten sie sich die Köpfe heiß. Natürlich fordern wir die Autonomie. Haben uns die Siegermächte das 1949 nicht zugesagt? Und was haben wir bekommen? Gar nichts. Alle Ämter sind von Italienern besetzt. Aber muss man deshalb Bomben schmeißen? Vater Petalini war jedenfalls der Meinung, ein Staatsbediensteter hält sich da besser raus. Doch in ihren Gedanken waren sie bei den Attentätern.
Das gab Ausgangssperre und wer nachts noch um die Wege war, in der Nähe von Seilbahnen, in der Nähe von Strommasten, wurde beschossen. Und es gab im Saarntal jemand, der mit der Materialseilbahn, das war so das Fortbewegungsmittel in den Bergen, also setzt sich in die Seilbahn rauf, fährt noch zum heimatlichen Hof rauf und die wurden einfach von der Seilbahn runtergeschossen und waren tot. Es gab auch einige Opfer unter den politischen Häftlingen, die also an den Folgen der Folterung starben. Also.
Aber in der damaligen Situation musste man so tun, damit es heute so aussieht, wie es eben ist. Es musste sein.
Ja, das will natürlich keiner hören, sagt uns Alfred Lösch. Deutsch und Italienisch als gleichberechtigte Sprachen, Selbstverwaltung, Verwendung der Steuern unabhängig von Rom, Verteilung der Ämter nach dem Anteil der Bevölkerungsgruppen. Ohne die Attentate hätten wir das nicht erreicht.
Nach dem Proporz war es wichtig, dass man wusste, ja, wer ist ein Deutscher und wer ein Italiener. Denn wer kriegt denn jetzt die Stelle des Deutschen und wer kriegt die des Italieners? Aber da kam eine Hürde dazu, das war die Zweisprachigkeitsprüfung. Also wer in den öffentlichen Dienst wollte, musste auch zweisprachig sein. Und das war für die italienische Bevölkerung eine Hürde, denn bis dahin hatte sie sich überhaupt nicht darauf eingestellt, hier Italienisch sprechen, Deutsch lernen zu müssen. Wir sind ja in Italien. Ich habe Italienisch sozusagen spielen gelernt, also meine liebste Spielgefährtin, also in der Zeit war ein bisschen jünger, ein Jahr jünger, und ich habe mit der immer auf Italienisch gespielt, obwohl ich eigentlich bis dahin kaum Italienisch konnte. Und so war es auch mit anderen Kindern am Bahnhof, also mit Rodolfo, Nadia, da habe ich einfach immer in italienischer Sprache gespielt. Das war meine Spielsprache, lange Zeit. Die Sprache daheim war Deutsch und die Schulsprache war auch wieder Deutsch, weil es ganz logisch war, dass ich in die deutsche Schule ging und Nadia und Rodolfo gingen in die italienische Schule. Auch die Pausen waren noch unterschiedlich organisiert, also Deutsch und Italienisch kamen nicht zur gleichen Zeit. In den gemeinsamen Schulhof, also in der Grundschule, Volksschule, war der Schulhof ein gemeinsamer und die Pausenhofregelung war dann so, also die Deutschen gehen früher und wenn die Deutschen heraufkommen, dann dürfen erst die Italiener hinunter und manchmal hat es im Gang noch Reibungen gegeben. Naja, die Treppe war nicht sehr breit und dann ging man in Zweierreihe rauf und in Zweierreihe runter oder wir durften, glaube ich, freistürmen und die Italiener waren ein bisschen geordneter. Also da trafen sich auch zwei Kulturen. Also was dann spürbar war, dass sich das also auch dann im Privaten fortgepflanzt hat, also dass wir dann Schneeballschlachten fanden zwischen Deutschen und Italienern statt. Also da wurde gekämpft. Also nie zwischen, da gab es also kaum die Aufnahme fremder Schneeballsoldaten in die Gruppe der anderen, das waren dann, wären dann Überläufer oder Verräter gewesen, sondern jetzt kämpfte man gegen die Walschen.
Und als Hans Karl später im Schützenverein war, da verliebte er sich in eine Italienerin. Verrat, sagten die anderen Jungen. Und später als Redakteur bei den Dolomiten?
Ein italienischer Bozner hatte einen Unfall, starb, war auch für die Dolomiten eine Meldung und die schrieb dann einfach, der Bozner Gianni Rossi ist gestern bei einem Autounfall gestorben. Da wurde mir das herausredigiert. Das ist kein Bozner. Das ist ein nach Bozen gezogener. Also, denn Bozner, das sind ja nur Deutsche. Der Mensch stirbt da, hat hier gelebt und ich darf ihn nicht Bozner nennen. Also.
Und wie oft fährst du ins Tal deiner Großeltern?
Da oben ist Südtirol so, wie es immer war. Es war schon eine andere Welt, ja. Ich erlebe das heute interessant so, dass die andere Welt, wo das Italienische fehlt oder dieses Gemisch fehlt, da fehlt mir dann etwas. Das ist, glaube ich, das gehört einfach inzwischen dazu. Also das.
Wir fahren zurück ins Ultental. 8 Tage sind wir in Italien und haben noch mit keinem Italiener gesprochen. Aber das Ultental ist eben nicht Italien.
Ich bin vor 30 Jahren gekommen. Die Leute sind freundlich. Und nicht alle, aber fast alle sind mir entgegengekommen.
Rolando Ruggiero.
Für einen Italiener, die deutsche Sprache lernen, ist nicht so leicht, weil in Südtirol reden sie Dialekt. Und viele Italiener lernen ein Hochdeutsch.
Noch dazu gibt es diese interessante Erscheinung, die nicht ein gutes Licht auf uns wirft, wenn wir mit dem Italiener sprechen und einen Sprachfehler machen, lacht er nicht. Umgekehrt ist das sehr wohl der Fall. Wir haben sofort ein Grinsen auf dem Mund, wenn der einen Fallfehler macht. Und das gefällt uns irgendwie, um ihn auszulachen, um ihn bloßzustellen.
Abschied vom Ultental. Ein letzter Spaziergang durchs Dorf. Auf der Bank vor seinem Haus sitzt der alte Josef. Die Hauskatze hat sich an ihn geschmiegt und hält ein Schläfchen.
Und dann da nehme ich mit.
Ja.
Dein Kohl. Wie viel kriegst du?
Für dein Klon? Ja. 25.
Ah, 25?
Ja.
Ja, du hast gerade 20.
Nein, haben wir es nicht verstanden.
Die Rebellen in den Bergen. Eine Sendung war das von Rainer und Heide Schwocho. Sie führte auch Regie. Es sprach Ariane Burbach. Und das Manuskript finden Sie unter www.deradio.de Menschen und Landschaften.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 318. Jeder hat einen anderen Geschmack. Der eine hat's gerne herb, der andere lieber süß. Auf der Zunge empfindet man etwas als sauer, süß, salzig, bitter oder würzig. Aber das Aroma entwickelt sich erst in der Nase und wer einen richtigen Schnupfen hat, kann nur noch den Geschmackssinn einsetzen und muss auf den Geruchssinn verzichten. Dann macht einem das Essen keine Freude, denn in der Nase entscheidet sich, wie einem etwas schmeckt. Daran sind viele Aromen beteiligt. Da der Mensch isst, was ihm schmeckt, und desto mehr davon, je besser es ihm schmeckt, bemüht sich die Lebensmittelindustrie, mit zugesetzten Aromen und mit Geschmacksverstärkern den Absatz ihrer Produkte zu fördern. Die Zahl derer, die selber kochen, nimmt ab und der Absatz von Fertigprodukten aus Dosen, Kartons und Folien nimmt zu. Dadurch gewöhnen sich viele an mehr Geschmacksstoffe und Aromen, als normalerweise in der Nahrung enthalten sind. Und viele Kinder mögen das Essen, das ihre Mutter zu Hause kocht, nicht mehr. Ihr Geschmacksempfinden verändert sich durch die Fertigprodukte. Vieles, was die Lebensmittelindustrie produziert, würde ohne Zusatzstoffe fade schmecken.
Aromaforscher erfinden immer wieder neue Kompositionen, aber bevor ein neues Produkt auf den Markt kommt, muss man die Akzeptanz ermitteln. Das machen Dienstleistungsunternehmen, die aufs Testen spezialisiert sind. Die Prüfer sind ganz normale Konsumenten. Sie müssen gut Deutsch können, damit sie ihre Geschmackseindrücke gut wiedergeben können. Und sie müssen gut riechen und gut schmecken können. Es gibt Menschen, deren Geschmackssinn so schlecht entwickelt ist, dass sie bitter und sauer nicht unterscheiden können. Die sind als Prüfer nicht zu gebrauchen. Die Prüfer sitzen beim Testen in einer Kabine vor einem Computer, bekommen Geschmacksproben vorgesetzt und geben ihr Geschmacksurteil mit einem Mausklick in den Computer ein. Ein Aroma, das aus einer Pflanze gewonnen wird oder beim Erhitzen von pflanzlichen und tierischen Produkten entsteht, kann sich aus mehreren hundert Substanzen zusammensetzen. Besonders komplex ist beispielsweise das Aroma einer Brotkruste oder das von Kaffee. Einfacher ist zum Beispiel das Aroma einer Ananas oder einer Himbeere zu beschreiben. Es gibt sehr typische Himbeeraromastoffe und ein einfaches Himbeeraroma kann man schon mit zwei oder drei Einzelverbindungen darstellen. Solche Fruchtaromen verwendet man, um Joghurt herzustellen, der nach Himbeeren schmeckt. Säfte dürfen nur wirkliches Fruchtaroma enthalten. In Apfelsaft darf nur echtes Apfelaroma sein. Chemiker können aber auch Aromastoffe nach dem Vorbild der Natur im Labor kopieren. Solche Abbilder bezeichnet man als naturidentische Aromastoffe. Sie unterscheiden sich in ihrer Struktur überhaupt nicht vom Original. Trotzdem gelingt es Chemikern bei manchen von ihnen festzustellen, ob sie künstlich hergestellt worden sind. Natürliche Duft- und Aromastoffe bekommt man nicht nur aus Früchten, Wurzeln, Rinden, Blättern und Blüten durch Extraktion oder Destillation, sondern man verwendet auch natürliche Vorstufen, die den Aromastoff nicht in der gleichen Form enthalten, die aber durch eine Umsetzung, zum Beispiel eine Fermentation, zu dem gewünschten Aromastoff führen. Das ist so ähnlich wie beim Herstellen von Sauerkraut oder Wein, beim Bierbrauen oder beim Brotbacken, wo auch Aromastoffe aus anderen Vorstufen entstehen. Das Fruchtaroma im Joghurt wird meist nicht aus Früchten gewonnen, sondern aus ganz anderen Pflanzenextrakten hergestellt. Geschmacksverstärker verstärken die natürlichen Aromen von Nahrungsmitteln. Irgendwann gewöhnt sich der Mensch an diesen Geschmack und wenn er dann etwas Selbstgekochtes isst, schmeckt ihm das nicht mehr, weil das nicht diesen starken, intensiven Geschmack hat, den er nun gewohnt ist. Der bekannteste Geschmacksverstärker ist Glutamat. Das verwendet man viel in chinesischen Restaurants. Es wirkt dadurch, dass es das Geschmacksempfinden intensiviert. Aber manche Europäer bekommen davon Kopfschmerzen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 318. Danke.